ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Sandro Mattioli.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind, Herr Mattioli. Sie sind Journalist, Sie arbeiten und recherchieren seit 15 Jahren, kann man sagen, zur italienischen Mafia und ihren Aktivitäten in Deutschland und in Baden-Württemberg. Und Sie haben einen Verein, in dem Sie sich engagieren, der sich gegen die Durchdringung von organisierter Kriminalität in unserer Gesellschaft engagiert. Sind Sie auf so einer Art Mission, Herr Mattioli?
Ach, so würde ich es nicht unbedingt nennen. Ich meine, natürlich gibt es einen gewissen missionarischen Anteil, wenn man sagen will, Leute, schaut her, wir haben hier eine größere Gefahr, als ihr denkt. Aber Mission hat zugleich auch so etwas von verblendet sein und das bin ich nicht, sondern es ist ja, ich arbeite ja mit Fakten. Ich schaue ja auf empirischer Ebene, was hier passiert und sehe, dass die Wahrnehmung eben nicht entsprechend ist.
Sie sind ja geboren in Heilbronn. Sind hier im Land aufgewachsen und Ihr Vater, Achtung Klischee, der kam vor sehr langer Zeit aus Italien nach Deutschland. Wann hatten Sie denn so Ihre erste Berührung mit der Thematik der Mafia? Weil aufgewachsen sind Sie ja hier, ganz normal wahrscheinlich.
Also mit dem Thema Mafia als solchem kam ich 2007 zum ersten Mal in Kontakt, als eben in der Tagesschau diese Bilder zu sehen waren von dem Sechsfachmord in Duisburg, wo zwei verfeindete 'Ndrangheta-Fraktionen sich gegenseitig oder wo die eine Leute von der anderen umgebracht hat. Tatsächlich ist mir aber später klar geworden oder ist mir nochmal vor Augen gekommen, dass ich schon als Kind aufgrund meines Nachnamens Mattioli als Mafiosi bezeichnet worden bin, was aber für mich als Kind natürlich hatte dieser Begriff auch gar nicht die wirkliche Entsprechung oder war mir nicht klar, was das eigentlich ist. Und ich muss sagen, auch 2007, als diese furchtbaren Bilder zu sehen waren von den Leichen, die auf dem Asphalt liegen und im Golf und diese schlimme Tat berichtet worden ist, auch da dachte ich, naja, Mafia hat ja eigentlich mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Welt, mit meiner Umgebung nicht viel zu tun. Das kam dann alles erst später, als ich intensiver mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
Also zu Hause war das zum Beispiel kein großes Thema. Ich meine, Sie haben ja noch mitgekriegt, vielleicht als Kind, als Jugendlicher, diese ganz hässlichen Zeiten der Cosa Nostra auf Sizilien, auch die großen Morde an den Staatsanwälten, an Falcone, an Borsellini. Das war zu Hause dann erstmal nicht so Thema. Also das Schlüsselerlebnis kam eigentlich später.
Ich bin im Grunde deutsch aufgewachsen. Mein Vater kam aus den Abruzzen. Das ist eine Gegend, die damals mit dem Thema Mafia kaum Berührungspunkte hatte. Und infolgedessen war das auch bei uns zu Hause eigentlich, ich erinnere mich nicht, dass wir jemals über das Thema Mafia gesprochen hatten vor 2007, weil einfach der Anknüpfpunkt fehlte.
Sie haben ja auch gerade erzählt, also in der Schule in der Nähe von Heilbronn gehänselt zu werden als Mafioso, also wenn man irgendwie ihren Nachnamen hat, Mattioli. Das sagt ja auch viel über unsere Wahrnehmung der Mafia. Es gibt ja so zwei Gedankenwelten. Also das eine ist so leicht romantisiert, popkulturell. Viele denken da an Der Pate oder so Serien wie Sopranos. Und das ist ja eher so fast schon ein positives, nettes Bild, so der Mafioso als Kavalier. Oder eben halt, was ich gerade erwähnt habe, die blutigen 80er Jahre auf Sizilien. Nehmen wir in Deutschland die Mafia eigentlich wahr?
Also zunächst dieses Hänseln war im Grundschulbereich, da würde ich nicht sagen, dass die Kinder tatsächlich da wirklich eine Wahrnehmung haben, sondern das ist halt ein Wort, was man aufschnappt und benutzt, um andere irgendwie aufzuziehen. Aber es ist vielleicht insofern ein Stück Wahrheit dabei, dass wenn wir die Wahrnehmung von Mafia hätten, wie sie die Menschen in Italien haben, vor allem in Süditalien, wo eben klar ist, dass diese Organisationen sehr viel Leid auf die Welt bringen und sehr viel unschuldige Menschen auch töten, dann würde man diesen Begriff vielleicht sogar als Kind nicht unbedingt nutzen, um scherzhaft andere Kinder irgendwie zu dissen. Tatsache ist, mir fällt immer noch auf, bis heute, ich arbeite jetzt 15 Jahre zu dem Thema, mir fällt immer noch auf, dass es tatsächlich eine extreme Unwissenheit im Umgang mit diesem Thema gibt. Wir hatten beispielsweise mal ein Gespräch mit einem Kommunikationschef eines großen Unternehmens, sehr großen Unternehmens, und er sagte so, ach, gibt es die Mafia in Deutschland? Das ist ein Unternehmen gewesen, was tatsächlich auch von organisierter Kriminalität in einer gewissen Art und Weise betroffen war. Ich möchte jetzt da keine Namen nennen, weil es kein offizielles Gespräch war. Mhm. Aber es zeigt eben, dass sehr viele Leute sich mit diesem Thema, mit dieser Gefahr überhaupt nicht auseinandersetzen.
Sie recherchieren seit 15 Jahren zum Thema Mafia. Und Sie haben auch mitgewirkt am SWR-Podcast Mafialand. Und da haben Sie eine drastische Warnung ausgesprochen. Wenn wir nicht ein Bewusstsein dafür bekommen, wie gefährlich die Mafia ist, dann werden wir die gleichen Zustände bekommen wie in Italien. Welche Zustände sind das?
Wir müssen da nach Norditalien schauen, weil Norditalien ist als Land, als Region vergleichbar mit vielen Gebieten in Deutschland. Sprich, wir hatten dort vor einigen Jahrzehnten bis heute eben eine wirtschaftlich prosperierende Gegend, eine politisch relativ integre Gegend, eine, ich will mal sagen, funktionierende Gesellschaft, funktionierende politische Ordnung. Und man hat dort auch immer gesagt, wir haben kein Problem mit Mafia hier in Norditalien. Inzwischen ist es aber so, dass mehr Gemeinderäte wegen Mafia-Infiltration aufgelöst werden im Norden als im Süden Italiens. Manche Geschäftszweige in der Wirtschaft sind so unterwandert, dass sie nur schwer zu bereinigen sind. Und selbst wenn staatliche Institutionen, die es bei uns im Übrigen gar nicht gibt, die in Italien aber dafür da sind, Wirtschaftsbereiche oder Förderprojekte abzuschirmen gegen Mafia-Interessen. Selbst wenn man da maximalen Aufwand betreibt, wie beispielsweise bei der Expo damals in Mailand, gelingt es trotzdem nicht komplett, Mafia-Unternehmen rauszuhalten. Und was auch festzustellen ist, in manchen Orten in Norditalien ist es tatsächlich so, dass zuerst Mafiosi kamen, sich niedergelassen haben, dann ihre Strukturen ausgebaut haben und inzwischen eben auch Wirtschaftsbetriebe, die Konkurrenz sind, erpresst werden, eingeschüchtert werden, bis hin zu gewalttätigen Aktionen gegen solche Unternehmen. Und das sind Zustände, die wir uns in Deutschland, glaube ich, nicht vorstellen können, die aber in der Natur der Ndrangheta, wenn sie sich hier festsetzt, liegen. Nämlich, dass man sich immer weiter ausbreitet und verfestigt und am Ende dann eben auch mit Mafia-Methoden agiert. Mhm. Das meine ich, wenn ich davor warne, dass wir hier eine Gefahr haben. Und die ist natürlich vielleicht sogar in Deutschland noch ein Stück größer als in Italien, weil wir hier eben kein Bewusstsein dafür haben, wie Mafia agiert, weil wir natürlich immer nur denken an den Paten, wie Sie vorhin sagten, oder eben an solche Dinge, wie in Sizilien passiert sind, aber nicht an eine Organisation wie die Ndrangheta, die sich relativ unauffällig bewegt.
Sie waren ja für Ihre Recherchen auch viel in Italien. Das liegt ja wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass man da ab und zu mal hin muss, wenn man was rausfinden will. Was erleben Sie da? Was finden Sie da vor bei Ihren Recherchen?
Also zunächst bewegen sich meine Recherchen ja vorrangig in Deutschland. Und wenn ich in Italien bin, dann nicht so sehr, um Mafia-Aktivitäten in Italien zu recherchieren, sondern um dort mit Quellen zu sprechen, also mit Leuten, die in der Strafverfolgung arbeiten. Aber was man dort erlebt ist, ein Beispiel, 2012 habe ich über ein Windenergieprojekt recherchiert. Es war damals schon so, dass Mafiosi und mutmaßliche Mafiosi, muss man ja immer sagen, aus Deutschland in solche Projekte investiert haben. Darunter waren auch Leute aus Stuttgart. Und ich habe eben zu einem Windenergieprojekt recherchiert. Und da ist es dann so, da kam ein älterer Herr her und sagte, ja, passen Sie auf, tun Sie sich nicht weh. So ein ganz freundlich gemeinter Rat, aber es ist natürlich als Einschüchterung gemeint. Oder in meinem Buch geht es ja sehr viel um einen Mafia-Aussteiger, um Luigi Bonaventura, mit dem ich bis heute befreundet bin, seit 2012. Und schon 2012, als ich ihn mit Kollegen besucht habe, gab es da einen Einschüchterungsversuch. Sprich, Leute kamen und haben sich sehr dezent als Vertreter dieser Organisation zu verstehen gegeben, was aber dann im Umkehrschluss bedeutet, wir wissen, dass ihr hier seid. Also solche Dinge, dass man unter Beobachtung steht, passieren sehr schnell. Aber tatsächlich ist die gravierendste Einschüchterung, die ich erlebt habe, nicht in Italien passiert, sondern in der Schweiz, in Zürich.
Und hier in Deutschland?
Hier in Deutschland gab es Aussagen, die ich hatte mit einem Verwandten von Mario L., der bei mir im Buch Mario Lutini heißt, gesprochen, hier in Stuttgart ja gut bekannt und auch darüber hinaus durch den Podcast Mafialand. Der sagte beispielsweise, für Fragen wenden Sie sich an meinen Rechtsanwalt, weil wer Fehler macht, bezahlt. Das ist jetzt zunächst mal eine, würde man sagen, juristisch überhaupt nicht angreifbare Aussage. Aber da schwingt natürlich schon etwas mit. Also wenn ich habe für mein Buch mit vielen Unternehmen und Institutionen gesprochen. Also es geht beispielsweise um den FC Bayern, es geht um die Deutsche Bank da drin. Und von denen habe ich nie so eine Aussage gehört, sondern hat man, ich will mal sagen, eine sachliche Art und Weise mit belastenden Anfragen umzugehen. Sprich, man erlebt auch in Deutschland solche Einschüchterungen, aber nicht in dem Maß. Und was noch ganz besonders krass ist, ich war mit einem Kollegen für die Operation Stige, für einen Bericht dazu damals unterwegs. Mhm. Und wir kamen in einen Ort, wo wir noch mit niemandem gesprochen hatten und standen sofort unter Beobachtung. Das war sehr deutlich erkennbar. Also wir haben auch hier so eine Art territoriale Kontrolle tatsächlich.
Deutschland ist für die Mafia so eine Art zweite Heimat. Das sagt Luigi Bonaventura, ein ehemaliger Mafia-Boss und heute Kronzeuge bei Ermittlungen und auch ein wichtiger Gesprächspartner für Sie, für Sandro Mafioli. Sie sind unser Gast heute in SWR1, Leute. Warum ist Deutschland jetzt für die Mafia, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass sie viel hier aktiv sind, aber warum sie hier so viel aktiv sind? Warum ist das so eine gute Basis, Deutschland?
Naja, zunächst gibt es viele Anknüpfpunkte, weil eben viele Leute aus Italien als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, darunter auch mein Vater. Und dann ist Deutschland, nimmt Italiener sehr freundlich auf, was ja grundsätzlich eine positive Sache ist, aber ist eben auch nicht darauf vorbereitet, dass hier Leute kommen, die zur Mafia gehören und eben andere Interessen haben, aber das nicht sofort erkennbar ist. Plus, die 'Ndrangheta findet hier ein relativ fruchtbares Feld vor. Sie kann sehr gut Gelder investieren, nach wie vor. Und die Verfolgung, der Druck gegen die Mafia hier ist auch nicht so wahnsinnig groß. Und in der Summe sorgt all das dafür, dass Deutschland sehr attraktiv ist. Und nicht wenige sagen, dass es tatsächlich für die 'Ndrangheta das zweitwichtigste Land nach Italien selber ist.
Um welche Geschäfte geht es da? Also was konnten Sie da rausfinden in Ihren Recherchen der letzten 15 Jahre?
Ach, das kann im Grunde jedes Geschäft sein. Es können illegale Geschäfte sein. Wir wissen, dass von Deutschland aus Drogenhandel im globalen Stil organisiert wird und hier eben dann Drogen durchgeschleust werden, die nach Italien gehen. Das kann Falschgeld sein. Darüber spreche ich auch in meinem Buch. Das können im Grunde sämtliche Waffenhandel und so weiter, sämtliche kriminellen Geschäfte sein. Aber wir wissen eben auch, dass es vor allem wichtig ist, dass Deutschland vor allem ein wichtiger Standort ist für legale Geschäfte. Klassischerweise wissen wir von Immobilien, auch wenn da der Nachweis ein bisschen schwierig ist. Es gab eine ganze Reihe von Projekten im Bereich erneuerbare Energien, die mit Deutschland und mit Mafia-Verdächtigen, muss man ja sagen, zu tun haben. Abfallgeschäfte, gibt 'Ndrangheta-Clans, die Kontakte in Deutschland gesucht haben, um hier Abfall abzuliefern. Also es geht inzwischen andersrum. Man kann da keinen Zweig ausschließen.
Ja, diese Mafia-Clans, die hat ja jeder schon mal den Namen gehört, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, die 'Ndrangheta soll sich in Deutschland durchgesetzt haben und hier am einflussreichsten sein. Und es heißt ja irgendwie keine 'Ndrangheta-Familie ohne irgendjemanden, der schon mal in Deutschland war. Sie haben gerade gesagt, ja, Immobilien, man kann hier gut Geld waschen, weil man ist da ein Grund zum Beispiel, dass man immer noch mit zwei Geldkoffern kommen kann und beim Makler die Wohnung bezahlen?
Das geht jetzt nicht mehr, zum Glück. Seit weniger als einem Jahr können Immobilien so nicht mehr bar bezahlt werden. Aber ehrlich gesagt würden wir fast die 'Ndrangheta in ihrer Intelligenz beleidigen, wenn wir glauben würden, dass da die ganze Zeit Leute mit Geldkoffern nach Deutschland fahren, wenn es doch viel ergiebigere Möglichkeiten gibt. Und da den Nachweis zu führen, ist noch sehr viel schwieriger. Aber wir wissen beispielsweise, dass in Italien Schutzgeld oft schon so gezahlt wird, dass die Gelder dann von Unternehmen in Steuerparadiesen in Rechnung gestellt werden. Das heißt, von vornherein haben wir dann schon Mafiagelder, was in einer Form vorliegt, wie dass der Nachweis der Herkunft schwer zu führen ist. Und ein wirklich gravierendes Beispiel für Geldwäsche ist aus meiner Sicht, dass es zumindest möglich ist, in Deutschland Bankanteile zu kaufen, ohne dass, wenn man bis zu 10% einer Bank kauft, ohne dass dann geprüft wird, welches Geld da eigentlich reinfließt. Und tatsächlich ergaben Recherchen zu meinem Buch, dass möglicherweise in Deutschland schon eine Bank, die komplett der 'Ndrangheta gehört, existiert. Da laufen Ermittlungen. Es ist noch nicht klar, welche das ist, wo das ist. Aber das zeigt schon, dass wir hier uns auf einem ganz anderen Level bewegen, als irgendwie mit dem Geldkoffer herkommen und zwei Autos zu kaufen oder sowas.
Aber Sie haben ja auch schon mal recherchiert und berichtet zu zum Beispiel Schmuggel von Falschgeld, versteckt in irgendwelchen Autos verstecken und so, die dann an der Grenze in ganz seltenen Fällen mutmaßlich dann aufgeflogen sind.
Ja, wobei dieser Schmuggel mit Bargeld, das war in dem Fall kein Falschgeld, sondern das sind Strukturen, die zu Online-Glücksspielkonstrukten gehören, wo extreme Geldmengen gewaschen werden. Also wir reden hier von zig Millionen, Dutzende bis Hunderte Millionen, die über solche Konstrukte gewaschen werden. Und da gab es eben auch einen Unternehmer in Deutschland, einen italienischen Unternehmer, der aus Italien geflüchtet war in gewisser Weise, der dann von hier diese Geschäfte organisiert hat. Und die hatten ein Auto, ein Peugeot 206 mit einem Geheimfach und haben da immer fleißig Geld zwischen Malta und Polen, wo sie mit einer Bank gearbeitet haben, Malta, wo das operative Zentrum dieses Glücksspiels war, also dieser Pokerseiten und was es da alles gibt im Internet. Und eben Schwaigern, wo der Stützpunkt der Organisation bei Heilbronn, wo der Stützpunkt der Organisation war.
Alle 50 Kilometer ungefähr sitzt in Baden-Württemberg ein Mafioso. Das sagt unser heutiger Leutegast Sandro Mattioli. Sehen Sie, so schnell es geht
so schnell
mit diesen Versprechern. Ja, Herr Mattioli. Und stellt damit plastisch dar, dass die Mafia bei uns im Land kein unbedeutendes Phänomen darstellt. Warum Baden-Württemberg? Was ist denn hier so interessant?
Also zunächst ist es natürlich so, dass Baden-Württemberg sehr, sehr viele Arbeiter aus Italien angezogen hat. Und die Leute dann natürlich auch aus armen Gegenden kamen, wo die Mafia-Kontamination in Italien groß war und damit dann auch schon die ersten Mafiosi kamen. Und man sieht es ja auch heute noch, dass in den klassischen Gegenden, wo Arbeiter zugezogen sind, auch das Mafia-Problem besonders groß ist. Plus auch, man sieht beispielsweise in Mannheim und in der Ecke ist die Cosa Nostra stark. Das entspricht den Arbeiterzuströmen der Vergangenheit. Es ist also nicht so, dass da eine große Veränderung stattgefunden hat. Und dann ist es offensichtlich auch so, dass man in Baden-Württemberg sehr lange Zeit dieses Thema nicht wirklich ernst genommen hat und es da einige Versäumnisse, wenn man es positiv ausdrücken mag, quasi gab. Ich glaube, dass wir hier deutlich hinschauen müssten. Dann könnte ich Ihnen auch eine Antwort geben darauf, warum wir gerade in Baden-Württemberg so ein großes Mafia-Problem haben.
Und das beschreiben Sie ja auch seit langer Zeit immer und immer wieder. Also vor einem Jahr war das so, gerade einmal zwei spezialisierte Ermittler standen den Umtrieben der Mafia in Baden-Württemberg beim Landeskriminalamt gegenüber. Das ging jetzt hervor aus einer Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Nehmen Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaft, insbesondere hier in Baden-Württemberg, die Mafia nicht ernst genug?
Ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten und man muss natürlich zum Schutz der Polizei in gewisser Weise sagen, dass die Polizei nur ermitteln kann, wozu sie die Staatsanwaltschaft beauftragt. Ich glaube, da liegt irgendwo irgendwas im Argen. Ich weiß nicht, ob das wegen politischem Einfluss ist oder wegen persönlicher Verhältnisse oder wie auch immer, aber ich meine, man hat einen Ermittler im LKA, der sehr verdient war, kaltgestellt und brutal in gewisser Weise aus dem Amt entfernt. Dieser Mann hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, zumindest weiß ich nichts davon. Und das ist auch, hat mir niemand was gesagt, im Gegenteil.
Aber was wissen Sie denn da zu den Hintergründen, Herr Mattioli? Warum ist das passiert?
Das weiß ich nicht. Da hat man als Journalist keinen Einblick. Das wüsste ich natürlich sehr gerne, aber wenn man die Hintergründe aufklären möchte, dann geht das, glaube ich, nur mit Hilfe der Politik oder anderer Stelle, aber das kann ich als Journalist nicht. Ich weiß nur, dass dieser Ermittler in Italien hoch geschätzt ist und auch mir gegenüber im Pressegespräch, also im offenen Pressegespräch, sagte, wir wollen hier beschlagnahmen und danach wurde er aus dem Amt entfernt. Und ich beschreibe auch Sachverhalte, wo deutlich wird, dass man die Strafverfolgung der Mafia in Baden-Württemberg nicht so organisiert hat, wie das hätte passieren müssen. Es gab Hinweise auf gravierende Straftaten, eine große Gelddruckerei in Italien, denen man offensichtlich nicht nachgegangen ist. Ich kenne die Gründe nicht, ich kenne die handelnden Personen nicht, aber dass da was im Argen liegt, ist offensichtlich.
Wir haben auf der anderen Seite ja den LKA-Präsidenten, nämlich Andreas Stenger, und der sagt, die Bekämpfung der Mafia, die hat sehr wohl Priorität in Baden-Württemberg und wird auch nicht alleine nur durch das LKA bewerkstelligt. Also jetzt immer nur aufs LKA zu schimpfen, sei auch nicht das Richtige. Tut sich da auch gerade was ein bisschen?
Ich habe das Gefühl, dass Andreas Stenger die Sache sehr ernst nimmt. Und ich hoffe, dass diese Linie auch durchsetzbar wird, dass hier in Baden-Württemberg verstärkt gegen die Mafia vorgegangen wird. Mein Buch ist natürlich, wenn man über die Mafia schreibt, ist es immer so, dass man eine gewisse nicht über die tagesaktuelle Dinge schreiben kann, weil Ermittlungen werden im Normalfall im Verborgenen geführt und dann wird irgendwann ein Ergebnis bekannt, dann bekommt man vielleicht Akten und Einblicke und dann kann man drüber berichten. Das heißt, was in meinem Buch beschrieben ist, sind Vorgänge, die jetzt Baden-Württemberg an, was Baden-Württemberg anbelangt, die bis vielleicht, also nicht sozusagen jetzt aktuell in der Gegenwart spielen, und ich hoffe, dass das, was ich hier beschreibe, in gewisser Weise überholt ist. Aber ich weiß es natürlich nicht, weil wir hatten in Baden-Württemberg schon oft den Eindruck, jetzt tut man was gegen die Mafia. Also Mitte der 90er ist man ja gegen Mario L. vorgegangen und dann ist im Endeffekt auch wieder nichts passiert.
Ich habe gerade zwischen den 2 Stunden so ein bisschen in Landtagsprotokollen gestöbert und gesehen, dass es da ja eine Generaldebatte, oder keine Generaldebatte, aber es gab eine Debatte vor einem Jahr nach dieser Eingabe des SPD-Abgeordneten Sascha Binder zum Thema Strafverfolgung bei der Mafia und wie sind wir da eigentlich ausgestattet. Hat sich da was getan? Also haben Sie da konkret jetzt Veränderungen seitdem feststellen können?
Die Zeit ist natürlich sehr kurz und ich hoffe, dass sich was getan hat, weil die Aussage von unserem Innenminister, von Thomas Strobel, war ja, man geht engagiert gegen die Mafia vor und er sagt dann, es sind 3 Ermittlungsverfahren in ganz Baden-Württemberg in Gang. Das ist, wenn man bedenkt, dass er vorher die Zahl nannte von 220 Mafiosi, die sich hier aufhalten, finde ich, ist das jetzt nicht unbedingt viel, um es mal vorsichtig zu formulieren. Von daher hoffe ich, dass da was passiert. Ich habe natürlich nicht den Einblick, was aktuell an Ermittlungen läuft. Für mich als Autor, der vor allem auch über Mafiosi in Baden-Württemberg schreibt, ist es natürlich wichtig, dass hier ermittelt wird, weil es mich in gewisser Weise schützt. Ich spreche auch über Personen, die noch nicht im Fokus stehen in dem Buch und über Geschäftsfelder, die noch nicht im Fokus stehen. Und von daher hoffe ich, dass man hier etwas mehr tut, aber ich kann es nicht beeinflussen und ich weiß es auch nicht.
Ja, viele sagen ja, es fehlt an Hebeln, um diese Mafia-Institution überhaupt zu erkennen, an Schlagkraft. Aber fehlt es denn auch am Willen? Das ist doch die entscheidende Frage.
Es zeigt sich, wenn man auf das Thema Mafia-Bekämpfung schaut, dass es eigentlich immer von einzelnen Personen abhängt. Ein Beispiel, in der Schweiz gibt es einen neuen Bundesanwalt und er sagt, das ist für uns eine Priorität, weil er erkannt hat eben, dass man massive Mafia-Präsenzen in der Schweiz hat. Es ist für uns eine Priorität, da dagegen vorzugehen und auf einmal passiert auch viel. Es sind mehr Informationen verfügbar, es gibt mehr Ermittlungsverfahren, es gibt intensivere Kontakte mit den Behörden in Italien. Und ich bin mir sicher, wenn in einem deutschen Bundesland eine Landesregierung sagen würde, wir analysieren dieses Phänomen, was es gibt, tatsächlich einmal und würde das Signal aussenden an die Polizeibehörden, nehmt nicht nur irgendwie diese Clan-Kriminalität, von der immer noch alle reden, in den Blick, sondern nehmt auch andere Organisationen in den Blick, wie eben die Ndrangheta, dass dann auch mehr passieren würde. Bisher sehe ich nur den politischen Willen kaum. In Nordrhein-Westfalen hat man es ein bisschen kapiert und macht jetzt auch eigene Ermittlungen. In anderen Bundesländern ist es eigentlich fast immer so, zumindest in der Vergangenheit so gewesen, ich hoffe, dass sich's ändert, fast immer so gewesen, dass halt, wenn aus Italien Ermittlungen kamen oder Haftbefehle, dass man die umsetzt, aber eigene Strukturermittlungen, die dann zu Verhaftungen führen, gibt's eher selten.
Also Nobby schreibt uns ins Studio, SWR1-Hörer zum Thema Mafia, ja, unsere Behörden, Polizei wie auch Politiker, denke ich, sind schon unterwandert. 3 Ausrufezeichen. Die Nachverfolgung wird bei uns nicht so, es wird bei uns nicht so nachverfolgt wie in Italien, weil die Angst zu groß ist, weil da vielleicht auch die Politik mit drin stecken könnte. Könnte das sein, was er da schreibt?
Also so pauschale Aussagen bin ich kein Fan von. Ich glaube auch nicht an eine absolut systematische Unterwanderung im Sinne von, dass Strukturen komplett unterwandert werden. Aber natürlich, wenn man einen Promi-Gastwirt hat, bei dem bestimmte Leute verkehren, der aber Mafia-Kontakte unterhält oder sogar selber Mafioso ist und vielleicht auch Investments tätig, dann wird es, glaube ich, eher schwer, dass man gegen den Menschen vorgeht, zumal wenn er, was weiß ich, mit dem Oberbürgermeister der Stadt befreundet ist. Das heißt nicht, dass wir systematisch hier, dass die ganze Bundesrepublik durch die Mafia unterwandert ist, aber sie weiß eben, wie sie Kontakte aufbauen kann zu entscheidenden Leuten und damit über die Netzwerke, in denen diese Leute präsent sind und eben auch die Vertreter der Mafia präsent sind, eine günstige Situation schaffen kann. Und das kann aus meiner Sicht auch dazu führen, dass gegen bestimmte Leute nicht vorgegangen wird. Also in Baden-Württemberg ist es ja so, dass man gegen Mario L. lange Zeit wohl nicht wirklich vorgehen wollte. Mhm. Und es gibt eben hier auch andere Leute, von denen mir Luigi Bonaventura, der Kronzeuge, sagte, die sind gefährlich, die bisher auch nicht berührt worden sind, auch wenn die immer wieder in Verfahren am Rande auftauchen und immer wieder auch Bezüge sich zu diesen Personen ergeben.
So, jetzt aber Herr Mattioli in SWR1, Leute, der Fall des Stuttgarter Pizzabäckers Mario L. Stuttgarter sage ich deshalb, weil er schon 1974 aus Kalabrien nach Stuttgart kam. Er soll im großen Stil Erpressung und Geldwäsche betrieben haben. In Deutschland wurde er 1999 freigesprochen und dann in 2019 in Italien doch zu 11 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil, das ist nach wie vor nicht rechtskräftig. Was ist denn aus Mario L. geworden?
Ich habe Informationen bekommen, dass er wieder im Kreis Stuttgart ist und bedient in einer Gaststätte. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das ist so vom Hörensagen. Aber tatsächlich ist es so, das Urteil ist noch nicht in dritter Instanz bestätigt worden. Also er ist zweimal verurteilt worden wegen Mafia-Zugehörigkeit, aber das Kassationsgerichtsurteil, also das höchste italienische Gericht, was dieses Urteil bestätigen müsste, hat es noch nicht getan. Und was mir aber wichtig ist in dem Zusammenhang, wir sprechen natürlich viel über Mario L., weil über diesen Menschen schon vergleichsweise viel bekannt ist. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, den er hat und der immer wieder durch irgendwelche Berichterstattungen geistert. Aber zugleich hat es auch eine gewisse Ablenkfunktion, die ich gar nicht gutheiße, weil wir nämlich dann nur über ihn sprechen und nicht über viele andere Aspekte, die damit zusammenhängen. Weil wenn wir jetzt sagen, wenn Mario L. in Haft wandert für 30 Jahre, dann ist das Problem Mafia in Baden-Württemberg gelöst, dann ist es natürlich grundverkehrt, weil es gibt jede Menge andere Leute, die um ihn herum orbiten, die auch nicht um ihn herum orbiten, sondern zu anderen Strukturen gehören und die muss man natürlich auch in den Blick nehmen.
Aber Gegenthese, Herr Mattioli, ist es nicht auch, lässt sich nicht an Mario L. auch ein Exempel statuieren, das sich wahrscheinlich vielfach in Deutschland wiederholt hat? Also ist eigentlich ein gutes Beispiel auch für das, was einfach abgeht hier in Deutschland?
Es ist klar, dass Mario L. aus meiner Sicht ein typischer Vertreter der Ndrangheta ist, der sehr gut darin ist, Kontakte aufzubauen in ganz verschiedene Kreisen und sich mit sehr vielen Menschen gutzustellen, obwohl er zu einer kriminellen Organisation gehört. Also diese Janusköpfigkeit, die ich häufig sehe in Mafia-Kreisen, zum einen als freundlicher Mensch aufzutreten und zum anderen eben Teil einer kriminellen, brutalen Organisation zu sein. Da steht er prototypisch dafür und wir können das natürlich auch in gewisser Weise nachzeichnen, weil eben es ja inzwischen ein alter Hut ist, dass er Kontakte zu Günter Oettinger unterhalten hat und wir wissen auch, dass er diese Feenanlage in Italien hatte und ich habe ja da auch am Flughafen auf ihn gewartet, wo er Gäste abholen sollte und so weiter. Also das über ihn ist relativ viel bekannt und wir wissen auch von Ermittlungen in anderen Bundesländern, beispielsweise in Thüringen, dass es ein prototypisches Muster ist, nämlich solche Kontakte aufzubauen, auch zu Richtern und in die Justiz.
Apropos Günter Oettinger, Sie haben ja auch mal 2009 im September am Flughafen gestanden in Kalabrien und auf Günter Oettinger gewartet. Damals ging es ja darum, dass er vielleicht nach Kalabrien fliegen will, nämlich mit besagtem Mario L. Zu feiern. Oder bin ich da richtig? Ja. Er tauchte dann aber damals nicht auf. Es ist irgendwie schwierig. Also er ist mit ihm in Verbindung zu bringen, das ist ganz klar. Andererseits äußerte er sich zum Beispiel im SWR-Podcast in Mafialand selbst zu dem Thema. Das heißt, besonders viel Sorgen, dass er seine Verstrickungen, seine mutmaßlichen dort ihm zur Last fallen könnten, scheint er ja nicht zu haben.
Da müsste man ihn selber fragen. Ich glaube, er würde da wahrscheinlich auch ganz beredt dazu antworten können. Die Grundfrage ist ja nicht so sehr, gab es jetzt diesen Besuch in Kalabrien oder nicht. Er sollte dort nach Quellenangaben sollte da hinkommen und sollte da Zeit verbringen, kam aber nicht. Aber die Grundfrage ist ja jetzt nicht so sehr, dieses einzelne Detail zu skandalisieren. Und zu sagen, was sollte das denn eigentlich? Warum gibt es diese Kontakte? Ist es nicht, es gab ja einen Untersuchungsausschuss, der dann damals die Polizeimaßnahmen in den 90ern, als diese Kontakte zum ersten Mal bekannt geworden sind, untersuchen sollte und herausfinden sollte, ob das legal war, wie die Polizei vorgegangen ist. Ja, mein Gott, wir müssen uns doch erstmal fragen, was hat es denn zu bedeuten, wenn wir hier Mafia-Verdächtige haben, die Kontakte zu den allerwichtigsten Politikern in diesem Bundesland aufgebaut haben und nicht fragen, ist das jetzt in Ordnung, was die Polizei gemacht hat, sondern man muss sagen, was passiert hier eigentlich?
Also der Frage wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch nachgehen, Herr Mattioli. Ich habe noch, also Fakt ist aber, Mario L. interessiert die Leute. Das könnte auch mit unserem Podcast zusammenhängen, es kann aber auch einfach so sein. Dieter zum Beispiel, der schreibt uns, mein Kenntnisstand über Mario L. ist der, dass seine polnische Frau schwer krank war und er deshalb bewacht, in Klammer, zu ihr durfte. Diese Zeit nutzte er, um zu fliehen. Ich schätze, er wurde nie gefasst. Das war meines Wissens letztes Jahr. Kann man da was zu sagen?
Über private Dinge von Mario L. möchte ich mich nicht äußern. Ich glaube nicht, dass es ihm gelingen würde, zu fliehen und dann hier in der Gaststätte zu bedienen, wenn diese Information stimmt. Die Polizei ist jetzt auch nicht auf der Milchsuppe dahergeschwommen. Dann würde man ihn mit Sicherheit festnehmen, sondern Es gab nach meinem Wissen ein Hausarrest, was eine andere Form von Strafe in Italien ist, die im Anschluss an die Haftstrafe, die Mario L. verbüßt hat, verhängt worden ist. Und ob dieser Hausarrest dann aufgelöst worden ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass Mario L. so blöd wäre und zu fliehen, weil klar wäre, er würde sofort wieder im Fokus stehen und man würde gucken, dass man ihn festnimmt.
Es gibt noch mehr Gerüchte, zum Beispiel, dass er auf Freispruch hofft und seinen Ruf wiederherstellen will. Aber ich nehme an, dazu werden Sie sich jetzt auch nicht groß äußern wollen.
Ich kann nicht orakeln. Es würde mich aber überraschen, wenn er freigesprochen werden würde.
Gibt noch eine andere?
Aber es gibt tatsächlich, ich schreibe über einen anderen Mafioso, den ich aus rechtlichen Gründen in meinem Buch Asiolo nennen muss. Da ist es so, diese Person ist in Münster ansässig. Diese Person ist verhaftet worden. Dann gab es einen Freispruch früher in Italien, wo gesagt wurde, er gehört nicht zu einem bestimmten Clan. Das wurde in Deutschland als Generalfreispruch gewährt. Also es kann immer alles passieren.
Mario L. ist kein Einzelfall. Das weiß Sandro Mattioli, der seit vielen, vielen Jahren zur Mafia recherchiert und das alles auch jetzt mal zusammengeschrieben hat in einem dicken Erfahrungsbericht. Geht kaum in eine Hand rein. Wir hatten gerade noch andere Namen jetzt jongliert, weil Sie gesagt haben, es wird immer so viel über Mario L. geredet. Es gibt viele Mario Ls.
Genau, eine Figur, die in meinem Buch auftaucht, ist ein Herr, den ich Asiolo mit Nachnamen genannt habe, aus rechtlichen Gründen, und der im Verdacht steht, Bankgeschäfte mit einem großen deutschen Geldinstitut, mit der Deutschen Bank gemacht zu haben, wo Millionenbeträge bewegt worden sind, und das sind aller Wahrscheinlichkeit nach Mafiagelder. Und da ist es so, dieser eine Herr ist verwandt mit einem anderen Herrn Asiolo, der seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten in Münster lebt und im Grunde fast eine gleiche Figur ist wie eben Mario L., nämlich immer wieder im Zentrum von Ermittlungen, mal festgenommen, dann wieder nicht. Und alle Leute sagen, naja, der ist doch mit der Mafia im Bunde dort, und sie scheinen auch nicht falsch zu liegen, auch wenn ich hier natürlich immer mich in einem rechtlichen Rahmen bewegen muss.
Mhm. Jürgen aus Linkenheim-Hochstetten, der schreibt, Respekt, Herr Mattioli, wie Sie hier offen sprechen im Radio, also er schreibt sogar, wie Sie hier heute im Radio auspacken. Haben Sie gar keine Angst bezüglich Repressalien von gewissen Personen, möchte er wissen.
Vielen Dank für den Respekt. Es ist natürlich so, ich sehe meine Aufgabe eigentlich nicht da drin, dass ich staatliche Institutionen dazu bringen muss, gegen die Mafia vorzugehen, sondern meine Erwartung ist, dass der Staat das von sich aus tut. Wenn dem aber nicht so ist, und das scheint ja immer mal wieder der Fall zu sein, dann muss man darauf hinweisen. Und natürlich ist es schwierig, wenn man auf Fußballvereine mit dem Finger zeigt oder auf große Geldinstitute oder auch auf Staatsanwaltschaften. Ich rechne von daher immer damit, dass es rechtliche Aktionen gibt und hoffe, dass deswegen auch das Interesse größer ist, damit das, was dann in der Öffentlichkeit ist, natürlich ein Stück weit auch ein Schutz ist und was weiß ich, dass man bei Lesungen auch mit Leuten ins Gespräch kommt, damit man den Standpunkt auch besser erklären kann, um was es mir eigentlich geht, nämlich um den Schutz letztlich von unserer Demokratie.
Ja, also wer zur Mafia arbeitet und recherchiert, der lebt also auch ein bisschen gefährlich, das muss man schon auch sagen. Sie haben natürlich auch, und davon leben Sie ja letztlich auch mit Ihren Recherchen, persönliche Kontakte in Kreise oder ehemalige Mafia-Kreise hinein, die Sie unterhalten müssen. Und da gibt es einen Kontakt, über den Sie auch viel schreiben, nämlich der Luigi Bonaventura, der Sie auch sehr geprägt hat.
Das ist richtig. Ich habe Luigi Bonaventura 2012 kennengelernt und das war zunächst etwas verwirrend, weil Luigi Bonaventura war früher Boss eines 'Ndrangheta-Clans, hat mehrere Menschen selber umgebracht. Ich habe normal keinen Umgang mit Mördern zum Glück und ist aber im Grunde ein herzensguter Mensch tatsächlich, der in diese Organisation reingewachsen ist, schon als Kind. Er stammte aus einer Mafia-Familie, wurde da systematisch hineinerzogen, Waffentraining, alles Mögliche. Und wir haben uns 2012 getroffen und hatten tatsächlich einen sehr guten Draht zueinander von Anfang an. Und er zieht sich eben auch als Geschichte durch dieses Buch, weil er eben ausgestiegen ist, mit Staatsanwaltschaften auch in Deutschland kooperiert hat und immer noch kooperiert und auch einen Anti-Mafia-Verein gegründet hat. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Wandlung.
Ja, aber also ein mehrfacher Mörder und ein herzensguter Mensch, das steht so für mich im Widerspruch. Ist das seine Story, oder um sich da reinzuwaschen, oder kaufen Sie ihm das ab?
Ich kenne ihn sehr, sehr gut und ich nehme ihm das total ab. Also ich habe ihm neulich geschrieben, Luigi, ich würde meine Hand für dich ins Feuer legen, aber bitte sorg dafür, dass ich mir die Finger nicht verbrenne, sozusagen. Er meinte, also wir haben einen sehr scherzhaften Umgang miteinander und ich bin eng an ihm dran, wir stehen in ständigem Austausch, ich kenne seine Familie, ich weiß, er hat wirklich als eine ganz bewusste Entscheidung sich von seiner Mafia-Familie sich von den Mafia-Geschäften verabschiedet und ist Kronzeuge geworden, weil er gesehen hat, dass dieses System, was er als Teil mitbedient, als Boss eben unterstützt, kein gutes ist und er muss diese Kette unterbrechen und das hat er getan.
Ist trotzdem keine alltägliche Freundschaft, stelle ich mir vor, also das ist ja schon ein großer Widerspruch da. Wenn man aussteigt als Kronzeuge in der Mafia, wird das, glaube ich, und das ist bestimmt immer noch so, eigentlich mit dem Tode bestraft. Das heißt, wie kann ich mir das Leben dieses Menschen vorstellen?
Er lebt tatsächlich in ständiger Bedrohung. Er lebt an einem unbekannten Ort. Inzwischen weiß auch ich nicht mehr, wo. Ich habe ihn früher zu Hause besucht und wir haben längere Zeit zusammen verbracht, viele Tage. Inzwischen geht das so nicht mehr, sondern wenn wir uns treffen, dann passiert es an einem Ort, den ich jetzt natürlich auch nicht nennen werde und nicht bei ihm zu Hause. Aber wie lebt er? Tatsächlich muss er immer sich in Acht nehmen. Er hat keine ständige Polizeieinheit oder sowas, die vor seiner Tür steht oder die ihn begleitet, sondern nur, wenn er bei Staatsanwaltschaften aussagt oder in Prozessen aussagt, wird er da von einer Eskorte hingebracht. Aber im Alltag ist die Familie komplett auf sich gestellt. Und er muss sich jetzt auch, und das ist leider sehr, sehr traurig, aber ist auch ein Teil der Wahrheit, er muss sich jetzt auch mit dem Kronzeugenprogramm auseinandersetzen. Beispielsweise wollte er zur Premiere von Germafia von meinem Buch nach Berlin kommen, aber hat keine Papiere bekommen, weil die immer noch bei der Behörde, die Kronzeugen betreut sind, obwohl er gar nicht mehr Teil des Kronzeugenprogramms ist. Also er sagt immer noch aus, aber er ist eben nicht mehr formal im Kronzeugenschutzprogramm, steht aber für Staatsanwaltschaften immer zur Verfügung.
Sie haben viel erlebt in den letzten 15 Jahren bei Ihrer Recherchearbeit über die Mafia. Da muss man ran, in die Nähe dieser Organisation kommen, man muss mit Leuten reden, man muss Kontakte halten. Wollen Sie uns mal noch irgendwie meine kuriose Begebenheit aus den letzten 15 Jahren vielleicht noch erzählen? Finde ich irgendwie sehr spannend.
Naja, vielleicht, also eine der merkwürdigsten Geschichten war, ich hatte ein Treffen mit einer Quelle, eine Kollegin war auch noch dabei und diese Quelle berichtete uns, es war eine sehr gut informierte Quelle aus entsprechenden Kreisen, berichtete uns, dass der Fahrer von Karl-Heinz Rummenigge Mafioso sein soll.
Karl-Heinz Rummenigge, Fußballheld Deutschlands.
Ehemaliger Fußballheld.
Nationalspieler und Präsident des FC Bayern München.
Genau, plus noch eine wichtige Figur in der UEFA. Und jetzt sollte man natürlich glauben, dass einem da das Herz springt bei so einer Information, die man bekommt als Journalist. Aber tatsächlich ist es so, dass ich erstmal dachte, uff, so weit könnten also Einflüsse reichen. Und die nächste Frage ist natürlich, was macht man jetzt als Journalist damit? Weil es war eine Quelle und ich fand es schon krass, weil wir natürlich das Thema Mafianähe immer in ganz anderen Bereichen denken. Immer an die Pizzerien, die Geldwäsche betreiben oder sowas. Aber dass theoretisch Fußballvereine, wo ja Millionen bewegt werden, auch solche Kontakte oder dass da Interesse bestehen könnte, von Seiten der Organisation dahin zu kommen, ist natürlich in Deutschland überhaupt kein Thema, in Italien schon. Ich bin dieser Frage dann nachgegangen, berichte darüber und es ist extrem schwer tatsächlich über solche Dinge dann öffentlich zu schreiben und zu sprechen, weil es natürlich keinen Mafia-Mitgliedsausweis gibt, der bei Behörden vorliegt und auf den man sich dann berufen kann. Aber zugleich habe ich von mehreren Quellen diese Information bestätigt bekommen und habe deswegen dann auch beschlossen, darüber zu schreiben. Auch eben, um dafür zu sensibilisieren, dass wir vielleicht ein ganz anderes Problem haben, als wir gemeinhin denken, weil es ganz woanders zu finden ist.
Und das ist eine ganz wichtige Überleitung, denn die Mafia ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr unauffällig geworden und genau darin liegt ja die Gefahr und genau darin liegt ja auch die große Bedeutung von der Arbeit von Menschen wie Ihnen. Wir erinnern uns vielleicht ans Jahr 2007, da gab es einen spektakulären mutmaßlichen Mafiamord in Duisburg. 6 Menschen wurden da erschossen vor einem italienischen Restaurant und das war auch so die Initialzündung für einen Verein, dem Sie seit 2012 vorsitzen, nämlich Mafia Nein Danke.
So ist es genau. Dieser Verein ist ursprünglich entstanden aus einer Gruppe von Gastwirten, die öffentlich sagen wollten, in dieser sehr aufgehitzten Situation, wir haben mit der Mafia nichts zu tun, wir verweigern uns der Mafia. Es gab dann aber relativ bald in Berlin eine Schutzgelderpressung mit Brandanschlägen auf Restaurants und auf Autos und dann bildete sich eine Gruppe an Leuten, die Nachtwachen gehalten haben. Und das war die Keimzelle von Mafia Nein Danke. Ich kam 2012 dazu, also lange nach dieser Episode und lange nachdem die Erpresser verhaftet worden waren. Und mein Verein arbeitet jetzt vor allem politisch, weil wir eben sehen, dass viele Fakten zum Thema Mafia gar nicht entsprechend abgebildet werden. Und auch, dass jetzt Zahlen im Gespräch sind, also die aktuelle Zahl ist ja, es gibt offiziell 1003 Mitglieder der italienischen Mafia-Organisation in Deutschland. Und
die Zahlen sind ja so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die variieren ja sehr stark, aber es ist auf jeden Fall eine starke Steigerung zu verzeichnen. Verdoppelung, haben Sie
richtig gesagt. Also seit ich Vorsitzender von Mafia Nein Danke bin, hat sich die Zahl deutlich mehr als verdoppelt. Und wir gehen hier ja von offiziellen deutschen Zahlen aus, wenn man mit italienischen Staatsanwälten spricht, die erwähnen ein Vielfaches, also mehrere tausend Mafiosi laut italienischen Experten sind in Deutschland auffällig. Und das zeigt eben, dass es wichtig ist, dass man diese andere Sicht und auch Vorschläge macht, wie man diesem Problem besser begegnen kann, an Gesetzesvorschlägen mitarbeitet und eben probiert, die Politik zu sensibilisieren. Und wir haben da ja auch schon Erfolge erzielt, zum Glück.
Vielleicht noch zum Abschluss, Herr Mattioli, warum ist es so wichtig, dass wir nicht wegschauen bei dem Thema organisierte Kriminalität oder insbesondere auch italienische organisierte Kriminalität in Deutschland, weil die Unterwanderung unserer Gesellschaft durch die Mafia so gefährlich ist?
Mir geht es darum, wenn wir nicht hinschauen, was ist, und wenn wir auch nicht die richtige Brille aufsetzen, damit wir die Dinge, die da passieren, scharf sehen, dann wird das unweigerlich dazu führen, dass sich diese kriminellen Leute, die sehr intelligent agieren, so hier verfestigen, dass wir sie nicht wirklich wegbekommen. Zum Teil ist das schon zu beobachten, weil eben gegen manche Leute nicht in dem Maß vorgegangen wird, wie das der Fall sein müsste, aus einer Reihe von Gründen. Und ich halte das für hochgradig gefährlich, weil eben diese Leute nichts Gutes im Schilde führen, auch wenn man das vielleicht gar nicht erkennt. Der Mario L., der von dem eben immer wieder die Rede ist, ist ja ein jovialer Typ, ein sehr sympathischer Mensch eigentlich. Ich habe ihn selber am Flughafen ja auch als eigentlich angenehmen Menschen im Umgang mit anderen erlebt, aber er ist eben Teil einer kriminellen Organisation und so gibt es viele, eben Tausende oder Tausende Leute, die so agieren und das ist natürlich extrem gefährlich, wenn man diese Leute gewähren lässt.
Und da lohnt auch der Blick, weiterhin den Fokus drauf zu setzen. Da lohnt sich's auch, in unseren Podcast reinzuhören. Mafialand, ein SWR-Podcast, wo eben diese Geschichte von Mario L. nochmal erzählt wird und viele, viele Verstrickungen auch mit ihrer Hilfe dargestellt werden. Die zweite Staffel steht ja schon quasi in den Startlöchern. Die kommt in den nächsten Wochen. Also schnell noch die erste hören. Und ich sag vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Sandro Mattioli in SWR1, Leute.
Ich danke Ihnen und ich danke auch für den Podcast, der tatsächlich extrem spannend ist.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.